Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind alles andere als schöne Zahlen, die Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, heute vorgelegt hat. Um 6,3% werde die Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen, so die Frühjahrsprognose der Bundesregierung. Es geht also ans Eingemachte. Selbst die Großen geraten in Bedrängnis. Lufthansa verhandelt über einen Einstieg des Bundes und die Autobauer fordern eine neue Abwrackprämie. Wie soll der Bund den Konzern helfen? Darüber reden wir gleich und wir reden über Demokratie. In Brüssel hat ja die EU-Kommission angekündigt, gegen Polen ein Verfahren einzuleiten, weil das Land mit seiner Justizreform die demokratische Rechtsstaatlichkeit weiter abbaut, ungeachtet der Proteste der EU-Partner. Und parallel dazu hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, wonach die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist. Über die Gründe dafür sprechen wir gleich mit dem Autor der Studie. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 29. April 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist keine 30 Jahre her, 1992, kurz nach dem Fall des Ostblocks. Da sorgte der US-Politologe Francis Fukuyama mit seinem Aufsatz vom Ende der Geschichte für Aufsehen. Kernthese: Liberalismus, Demokratie und Marktwirtschaft haben gewonnen und werden jetzt überall ihren weltweiten Siegeszug antreten. Eine These, die damals schon von einigen in Frage gestellt wurde, aber sie entsprach auf jeden Fall dem politischen Zeitgeist. Tja. Mittlerweile ist der Zeitgeist ein anderer. Dass Demokratien gerade dort, wo sie noch nicht so etabliert sind, an vielen Orten bedroht sind, das weiß jeder aufmerksame Deutschlandfunkhörer. Und jetzt hat die Bertelsmann Stiftung die Lage genauer unter die Lupe genommen, was ja in Zeiten der Krise besonders interessant ist. Mit dem Studienleiter bin ich jetzt per Telefon verbunden, Hauke Hartmann. Herr Hartmann, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie untersuchen alle zwei Jahre die politische Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern und fassen sie dann in einem Index zusammen. Woran machen Sie fest, ob ein Land jetzt demokratischer oder undemokratischer geworden ist?
Wir erheben politische Beteiligungsrechte, rechtsstaatliche Standards, aber auch staatliche Stabilität, die Stabilität demokratischer Institutionen und schließlich und endlich auch Konsolidierungskriterien. Also beispielsweise, wie engagiert ist eine Zivilgesellschaft bei der politischen Gestaltung eines Landes mit eingebunden? Wie stark sind Interessengruppen? Wie hoch ist das Sozialkapital?
Oder zum Beispiel wahrscheinlich auch, kann ich mir jetzt mal vorstellen, wie oft hat es einen friedlichen Machtwechsel nach Wahlen gegeben? Sind solche Sachen dann auch repräsentativ für Sie oder nicht?
Absolut. Wir messen freie und faire Wahlen, das Ausmaß von Pressefreiheit, Versammlungs- und Organisationsfreiheit und das Funktionieren von Gewaltenteilung.
Und wie ist da die Entwicklung, die Sie festmachen?
Wir müssen leider festhalten, dass das vergangene Jahrzehnt kein gutes Jahrzehnt für die Demokratie weltweit gewesen ist. Wir können festhalten, dass in fast der Hälfte aller Länder, die wir seit 2010 kontinuierlich untersuchen, das sind damals 128 gewesen, in fast der Hälfte aller Länder hat es einen Demokratieeinbruch gegeben. Mhm. Deutliche Verschlechterungen in Demokratien, insbesondere im Bereich der Gewaltenteilung und des Schutzes der Bürgerrechte. In Autokratien hat die Repression dahingehend noch einmal zugenommen, dass insbesondere Pressefreiheit und Organisations- und Versammlungsfreiheit noch mal stärker eingeschränkt worden ist.
Was sind da für Sie die besonderen Negativbeispiele, die hervorstechen?
Besonders hervorstechen tut im europäischen, erweiterten europäischen Raum definitiv die Türkei, die wir erstmals im BTI 2020 auch als Autokratie leider führen müssen.
Also das heißt, vorher war es für Sie eine klare Demokratie und jetzt stufen Sie zurück sozusagen in eine Autokratie.
Nein, wir haben auch vor zwei Jahren schon länger darüber gesprochen, inwieweit die Türkei noch demokratische Mindeststandards erfüllt. Aber erst nach der Verfassungsreform ist es eigentlich so gewesen, dass wir sagen konnten, die Gewaltenteilung in der Türkei ist definitiv ausgehebelt. Und das ist bedauerlich, weil die Türkei ja ein islamisch-demokratischer Hoffnungsträger gewesen ist. Wir vergessen häufig, dass 2010 die Türkei es geschafft hat, sich unter der AKP und unter Erdogan noch einmal weiter zu demokratisieren. Aber seitdem hat sich die Türkei unter Erdogan auf eine abschüssige Schiene bewegt und sukzessive insbesondere Pressefreiheit und Gewaltenteilung ausgehebelt.
Okay, das ist Europa, wenn wir mal in die weite Welt schauen. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, das jetzt hier uns nicht so präsent ist wie die Türkei, über die wir viel auch im Deutschlandfunk berichtet haben?
Ja, man könnte beispielsweise sagen, dass der südostafrikanische Raum ein besonders problematischer ist. Wir haben da schon drei Länder gesehen in den zurückliegenden Jahren mit Uganda, mit Mosambik und mit Burundi und jetzt auch mit Kenia, die in eine Autokratie abgeglitten sind. Und insbesondere Sambia und Tansania stehen an der Schwelle zur Autokratie. Beide geführt von populistischen Regierungen, die immer stärker die Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft einschränken. Mhm. Eine andere Problemregion wäre Mittelamerika, was ja insbesondere durch den Drogenhandel ganz besonders stark beeinträchtigt ist, auch in der Staatlichkeit. Aber hier haben wir mit Nicaragua vor zwei Jahren und diesmal mit Guatemala und Honduras auch Länder, die in autokratische Verhältnisse abgeglitten sind. Bei einem eigentlich ja demokratischen Kontinenten Amerika müssen wir mittlerweile festhalten, dass wir schon 6 Autokratien zu verzeichnen haben.
Wie erklärt sich das? Ich habe es ja gerade schon in meiner Anmoderation gesagt, der Zeitgeist, der war ja lange, gerade nach dem Fall des Ostblocks, ein anderer. Warum ist die Demokratie jetzt auf einmal so auf dem Rückzug? Gibt es da tiefere Ursachen?
Ich würde gerne 3 Gründe aufrufen. Der erste Grund ist der, dass sich das internationale Klima dahingehend gewandelt hat, dass wir in den letzten 10 Jahren den Aufstieg Chinas und den Verfall der US-amerikanischen Führungskraft gesehen haben. Das heißt, demokratische Leitbilder sind schwächer geworden, autoritäre Gegenentwürfe stärker.
Das heißt, es gibt jetzt erstmal wieder sozusagen einen Herausforderer, der zeigt, man kann auch erfolgreich sein, wenn man keine Demokratie ist. Auch ich als chinesisches Modell gebe euch Wohlstand und eine Verbesserung eurer Lebensverhältnisse.
Ja, und insbesondere greift dieses autoritäre Gegenmodell Punkte auf, die wir auch aus dem populistischen Gegenmodell, meinem zweiten Punkt, kennen, nämlich zu sagen, dieses demokratische System funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Es ist ein uneiniges System, die politischen Entscheidungsträger streiten sich die ganze Zeit, es wird keine Richtung vorgegeben. Es ist sowieso ein Modell, was ja nur für eine kleine Gruppe von Eliten geschaffen ist und wir müssen dagegen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung setzen. Das betonen die Chinesen besonders stark, das nehmen auch die Populisten für sich in Anspruch und man muss bei aller Kritik an diesen Gegenmodellen sagen, ein bestimmter Punkt ist vorhanden, indem man sagt, dass bestimmte, insbesondere sozioökonomische Bedürfnisse von der Bevölkerung nicht ausreichend gehört worden ist. Es hat an Responsivität gemangelt und wir verzeichnen auch im aktuellen BDI 2020 und auch in Demokratien eine Klientelpolitik, die tatsächlich eine Vermischung von politischen und wirtschaftlichen Interessen befördert und damit weite Teile der Gesellschaft eben halt auch von sozioökonomischen Fortschritten ausschließt. Mhm. Das heißt, die Problemerkennung mag richtig sein, die Behandlungsmethoden sind es nicht. Hier verlieren Populisten immer stärker an Strahlkraft.
Mhm. Ist interessant, dass Sie es sagen. Also das ist ja so ein bisschen die Methode Trump, der ja angetreten ist mit dem Versprechen Drain the Swamp, also legen Sie den Sumpf in Washington trocken, wo die Eliten nur für einige wenige Politik machen, aber nicht für das ganze Volk. Die USA, haben Sie ja schon gesagt, ist im Prinzip der Inbegriff der demokratischen Gesellschaft. Heißt das im Umkehrschluss, diese Entwicklung droht nicht nur in Entwicklungsländern, also das Zurückdrehen der Demokratie, sondern auch hier vor unserer eigenen Haustür in westlichen, gesettelten Demokratien, wie den USA, aber im zweiten Schritt dann auch wie in Deutschland.
Absolut. Die Geburtsstunde der populistischen Herausforderung auch in Europa ist die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 gewesen. Und Viktor Orban bezieht sich offensiv und immer wieder in seiner Rechtfertigung der illiberalen Demokratie darauf, dass der Westen versagt hat und dass die Geburtsstunde der aufstrebenden autoritären Schwellenländer wäre, an denen sich Ungarn lieber orientieren möchte als an liberalen westlichen Werten. Von daher, das ist eine Herausforderung, die wir ernst nehmen müssen, wir können es idealerweise als einen selbstkritisch reflektierenden Zukunft begreifen, wie wir unser System besser, weniger krisenanfällig und vielleicht auch partizipativer auf das Wohlergehen von mehr Menschen bedacht organisieren möchten. Und wir müssen auf jeden Fall mit der Systemherausforderung rechnen, dass gesagt wird, westliche Demokratien sind nicht partizipativ und offen genug.
Welche Handlungsempfehlung folgt daraus? Was sagen Sie den Politikern, was sollten sie tun, um das demokratische System zu stärken?
Zum einen muss die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems gemindert werden, sodass wir nicht in einem kontinuierlichen Zyklus von Wirtschaftskrisen leben, den wir im Moment gerade erfahren. Zum Zweiten muss Demokratie partizipativer ausgestaltet werden, dass nicht das Gefühl entsteht, man geht alle 4 Jahre zur Wahl und das endet eigentlich die Beteiligung, sondern insbesondere die aktive Einbindung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in politische Entscheidungsprozesse müsste gestärkt werden, damit Demokratie nicht in der Wahrnehmung von einigen ein Elitenprojekt ist, sondern tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Projekt.
So, das ist der Stand, den wir jetzt haben. Ich sage jetzt einfach mal ganz frech, Februar 2020. Und jetzt kommt eine Krise, und zwar eine beispiellose Krise. Eine Krise, wo man fairerweise sagen muss, die hat jetzt nichts mit Demokratieversagen oder Ähnlichem zu tun. Die Corona-Krise weltweit. Was glauben Sie, wohin wird das Pendel durch diese Krise ausschlagen? Wird es zu mehr Demokratie oder zu mehr Autokratie am Ende führen?
Das lässt sich für den Moment nicht in der Eindeutigkeit beantworten. Es sind beide Szenarien denkbar. Am naheliegendsten ist es erstmal nach Ungarn zu schauen und zu sagen, hier hat ein autoritär populistisches Regime die letzten Überbleibsel von Gewaltenteilung im Zuge der Corona-Krise geschleift. Und diese Gefahr besteht in vielen Ländern. Es gibt eine Bereitschaft, der Exekutive mehr Spielraum in Krisenzeiten zu geben. Menschen suchen nach Orientierung, nach Leitung, auch nach klaren Konzepten. Und es mag durchaus sein, dass am Ende eines Jahrzehnts, was sowieso gekennzeichnet gewesen ist durch eine beispiellose Aushöhlung von Gewaltenteilung, diese Gewaltenteilung noch einmal stärker ausgehöhlt wird in vielen Ländern, einhergehend mit Beschneidung von Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit im Zeichen einer Gesundheitskrise sowieso, aber eben halt auch Pressefreiheit. Das erleben wir bereits in vielen Ländern Asiens und Afrikas.
Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gestern im Podcast schon drüber gesprochen, mit dem Beispiel Brasilien und das stümperhafte Agieren von Bolsonaro dort während der Corona-Krise. Ein durch und durch Rechtspopulist, viele sagen, es ist ein Rechtsradikaler. Ähnliches gilt für Trump, der autokratische Züge in sich trägt in den USA. In der Türkei sieht es auch nicht so toll aus in der Corona-Krise. Entzaubern sich die Autokraten gerade nicht selber vor den Augen des Volkes?
Ja, das sieht so aus. Es scheint so zu sein, als wenn populistische Regierungen ihre Unfähigkeit, eine evidenzbasierte, eine rationale, eine vernünftige und zukunftsweisende Politik zu machen, dass sich das absolut abträglich auf Krisenmanagement aktuell auswirkt. Wir sehen es zusätzlich auch noch in Indonesien oder auf den Philippinen und dann, wie Sie sagten, in der Türkei und in Brasilien ist es besonders augenfällig. Da ist es so, dass die Populisten mit ihrer Strategie zu polarisieren, für sich selber in Anspruch zu nehmen, wir sind das Volk, dann aber immer den politischen Gegner schlagen zu wollen, im Moment nicht durchkommen, zum einen, weil die Bevölkerung eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und keine polarisierende Anstrengung sehen möchte. Es ist zum Zweiten so, dass der Führungsstil in populistischen Regimen ja sehr stark auf eine Person zugeschnitten ist. Das beraubt erstmal das politische System der Lernmöglichkeiten. Zum anderen aber ist es eben halt so, dass es nicht mehr um die persönliche Befindlichkeit von einem Erdogan oder einem Duterte oder einem Bolsonaro geht, sondern es geht um die Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Und das fordern die Leute ein. Und es ist eben auch so, wenn denn die persönliche Führungskraft die Verantwortung trägt, dann ist sie auch verantwortlich für die Auswirkungen dieser Krise. Und das führt viele populistische Führungspersönlichkeiten dazu, eine Krise kleinzureden, sich darüber lustig zu machen, zu sagen, es wird alles gar nicht so dramatisch werden. Und das fällt ihnen im Moment gerade auf die Füße, insbesondere in ihrer Ablehnung von der Wissenschaftselite, deren Daten man ja sowieso nicht glauben darf. Die Menschen möchten gerne zuverlässige Informationen in Zeiten der Krise haben. Die Populisten geben sie ihnen nicht.
Könnte es also im Umkehrschluss tatsächlich passieren, dass autoritäre Regime ins Wanken kommen, geraten dadurch? Oder
Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, insbesondere in diesen autoritär-populistischen Regimen. Es wird aber auch so sein, dass eine Menge von Diktaturen oder von anderen Autokratien stärker unter Druck kommen, weil anders als in Demokratien, wo die Führungskräfte für sich in Anspruch nehmen können, zu Recht, dass sie gewählt gewählt sind, dass sie ein Mandat haben, ist das in Diktaturen ja nicht vorhanden. Das heißt also, Diktaturen müssen sich durch soziale und wirtschaftliche Erfolge rechtfertigen. Diese Erfolge haben sie schon in der Vergangenheit nicht an den Tag gelegt, mit wenigen Ausnahmen wie Singapur oder beispielsweise als Entwicklungsdiktatur auch China. Aber die allermeisten Autokratien haben sowieso schon wirtschaftlich und sozial versagt. Jetzt kommt die Krise obendrauf und wird das ganze Ausmaß von Verelendung noch einmal deutlicher machen, sodass wir also auch mit einer Menge von Protesten in Autokratien rechnen können, was aus der Systemperspektive möglicherweise ein gutes Zeichen ist, aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsperspektive wohl eher problematisch, weil wir können mit einer massiven Zunahme von Konflikten rechnen, die nicht immer friedlich ablaufen werden.
Herr Hartmann, vielen Dank für diesen spannenden Überblick.
Ganz gerne.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass natürlich diese Prämien jetzt zum einen schnell erfolgen. Es ist wichtig, dass sie auch eine Wirkung für Umwelt und Klima haben. Und neue Autos, die jetzt in den Markt kommen, würden einen erheblichen weiteren Beitrag auch dazu leisten, dass die CO2-Werte sich verbessern. Das gilt für alle Motoren. Ich glaube, das gilt nicht nur für Elektrofahrzeuge und Hybrid, sondern das gilt auch für moderne Verbrenner. Das gilt für moderne Diesel und andere Autos. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass wir diesen Impuls in der Breite auch bekommen, dass die Verbraucher Vertrauen fassen und auch wieder zu Käufen kommen.
Das war Hildegard Müller, die Vorsitzende des Branchenverbands der Automobilhersteller VDA, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Sie will, dass die Politik wieder eine Kaufprämie einführt für Autos, und zwar für alle Autos, auch Diesel und auch Benziner. Die Autobauer rufen also wieder nach dem Staat, obwohl sie bis vor kurzem noch Milliardengewinne erwirtschaftet haben. Genau wie die deutsche Lufthansa. Dort wird ja sogar über einen Einstieg des Bundes verhandelt, um das Überleben der Airline zu sichern. Was macht Sinn, was nicht? Darüber rede ich jetzt mit Brigitte Scholtes, unserer Wirtschaftskorrespondentin in Frankfurt. Hallo Brigitte.
Hallo Philipp.
Fangen wir mal an mit den Autobauern. Geht es denen wirklich so schlecht jetzt in der Krise, dass sie Hilfe brauchen?
Ich muss sagen, die großen deutschen Autobauer, die haben natürlich kräftige Einbrüche gesehen. Die Quartalsgewinne waren für ihre Verhältnisse sehr schwach. Also 94 Millionen ist für das erste Quartal bei Daimler wenig. Bei VW waren es immerhin noch 700 Millionen. Aber die sind eigentlich an Milliardengewinne gewöhnt. Der Grund ist auch klar, China hat im ersten Quartal quasi nichts abgenommen, ist ein großer Markt für die Autobauer. Aber in den nächsten Quartalen wird das natürlich dann hier in Europa und auch im Rest der Welt auf die Autobauer durchschlagen. Die mussten ihre Produktion runterfahren, fahren sie erst allmählich wieder hoch nach dem Stillstand. Also gut geht es ihnen nicht. Das ist doch schon seit längerer Zeit so. Aber das ist nicht nur wegen der äußeren Faktoren wie der aktuellen Krise so.
Also? Soll ihnen geholfen werden? Ich meine, man kann ja sagen, solange die jetzt keine dramatischen Verluste schreiben, brauchen sie auch keine Hilfe. Da gibt es ja Unternehmer und Menschen in Deutschland gerade, denen es viel Ärger geht.
Ja, ich bin auch sehr im Zweifel, ob eine Abwrackprämie jetzt wirklich sinnvoll wäre. Die hatte zwar kurzfristig gut geholfen im Jahr 2009, also während der Finanzkrise oder kurz danach. Aber man hat dann auch gesehen, das war ja wirklich nur eine kurzfristige Geschichte, weil viele Menschen haben ihre Käufe vorgezogen. Danach gab es nämlich 2010 also wieder einen kräftigen Absatzeinbruch. Und das könnte ja jetzt auch wieder kommen. Das heißt, dann wäre ihnen jetzt geholfen, aber im nächsten Jahr sieht es dann wieder übel aus. Und man muss ja auch sagen, wenn ein Mensch von Kurzarbeit betroffen ist, und das sind ja in diesem Jahr wohl sehr viele und viel mehr als noch während der Krise damals, dann denkt der wahrscheinlich nicht als erstes an einen Autokauf, und ob man dann mit einer Prämie, die wird ja so hoch auch nicht ausfallen, ob man die dann zu so einer großen Anschaffung bringen kann, das halte ich doch für sehr fraglich. Und man muss dann ja auch noch immer die Frage stellen, wie verhalten sich die Autobauer sonst, also sprich Gehälter der Manager, die sind ja nun ziemlich hoch bei den in der Autoindustrie. Wie sieht es mit Boni aus oder auch mit Dividenden für Aktionäre? Also auch an diese Dinge muss man ja denken.
Das ist ja auch ein ganz heikles Thema. Die Automobilhersteller wollen auf der einen Seite diese Kaufprämie, das sind ja nichts anderes als Staatshilfen, aber gleichzeitig wollen sie trotzdem noch Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Geht das zusammen?
Man kann es nicht gut verstehen. Die Autoindustrie, die argumentiert ja damit, dass sie sagt, naja, wir müssen auch unsere Aktionäre bei der Stange halten, sonst gehen die uns eben verloren. Und dann haben sie Sorge, dass dann angeblich ausländische Unternehmen oder Aktionäre eintreten oder vermehrt Aktien kaufen und damit dann im Prinzip ihre Struktur sich verändern würde. Man sorgt sich da, dass wie bei Daimler vor einiger Zeit ein chinesischer Ankeraktionär dann einsteigt, dass also quasi die deutsche Autoindustrie aus dem Ausland übernommen würde. Das Problem ist aber, dass erstens bei Daimler, glaube ich, die Lage im Moment nicht so rosig ist, dass das Unternehmen so attraktiv ist. Und bei den beiden anderen Großen, VW und BMW, also da hat man ja nun im einen Fall das Land Niedersachsen als großen Aktionär und im anderen Fall BMW mit der doch sehr reichen Familie Quandt im Hintergrund. Also ich denke, da ist diese Gefahr eigentlich nicht so groß und die würden wahrscheinlich auch einen Dividendenausfall mal verkraften.
Mhm. Jetzt stehen die Autobauer ja, du hast schon gesagt, es geht ihnen nicht so gut, weil sie, wie wir alle wissen, vor einem Strukturwandel stehen hin zur E-Mobilität, der auch politisch gewünscht ist, mit dem sich die Autobauer aber sehr schwer tun. Machen da Kaufprämien für Autos Sinn, die genau diesen Strukturwandel weiter verzögern? Oder würden dann nicht sogar Kaufprämien Sinn machen, nach dem Motto, okay, für E-Autos, da setzen wir jetzt nochmal eine Kaufprämie drauf, für Hybrid setzen wir jetzt nochmal eine Kaufprämie drauf, die es ja ohnehin schon gibt, aber den Rest, den lassen wir weg?
Ja, im Prinzip sehe ich das auch so. Also jetzt nochmal eine Prämie für Verbrenner, also für Verbrennungsmotoren auszusetzen, so wie das die Autoindustrie sich ja wünscht, weil auch die Verbrenner natürlich etwas klimaschonender geworden sind, als sie das noch waren. Das ist wenig sinnvoll, weil man dadurch natürlich diese Art der Motoren über ja fast Jahrzehnte noch auf den deutschen Straßen in Mehrheit fahren hätte. Deswegen glaube ich auch, dass man zumindest E-Autos und ja vielleicht auch dann irgendwann mal andere Technologien, Brennstoffzelle ist wahrscheinlich eher was für Nutzfahrzeuge, aber andere Technologien dann so ein wenig offen da gestalten würde. Also da denke ich auch, dass man das etwas anders ausgestalten sollte und sinnvoll, denke ich, wäre vielleicht auch tatsächlich einmal nachzudenken über diese Mobilitätsprämie, wie sie ja die Umweltverbände in einem Bündnis fordern, dass man also wirklich auch versucht, die Verkehrsinfrastruktur mit ÖPNV, mit Radfahrern, mit Fußgängermöglichkeiten stärkern, dass man das einfach besser aufeinander abstimmt und da einfach die lenkende Wirkung entfalten könnte, die man eigentlich möchte. Und ja, deswegen glaube ich, müsste man darüber nachdenken, dass man der Autoindustrie da wirklich ein bisschen Einhalt gebietet und sagt, wir müssen da ein ganzes System schaffen an Möglichkeiten und ihr könnt da nicht alleine profitieren.
Du schmeißt mir hier die Stichworte regelrecht vor die Füße. Das finde ich wunderbar. Lenkungswirkung. das ist genau mein nächstes Thema. Denn muss man nicht sagen, wenn schon Staatshilfen, also Geld der Bürger, muss die Politik dann nicht auch zwingend eben tatsächlich als Hebel für gesellschaftlich gewünschtes Agieren nutzen? Stichwort Lenkungswirkung.
Zwingend, da würde ich mich jetzt etwas dran stören, denn es heißt ja nun grundsätzlich, der Staat ist nicht unbedingt der bessere Unternehmer. Da haben also die ordoliberalen Ökonomen wohl zumindest zum Teil recht, denn zu viele Auflagen, die behindern ja ein Unternehmen, machen es etwas unflexibel. Aber man weiß andererseits, oder das höre ich auch immer von den Branchenvertretern, dass die schon sagen, naja, wenn der Staat uns denn feste Rahmenbedingungen gibt und dabei bleibt, dann können wir uns danach ausrichten, dann werden wir uns entsprechend umorientieren. Dieses Hü und Hott, das ist etwas, was die Unternehmen nicht mögen. Und da hat natürlich auch der Staat in der letzten Zeit nicht unbedingt immer ganz konsistent gehandelt. Aber es ist schon so, dass man manchmal die Unternehmen auch zu ihrem Glück zwingen muss und eben dazu bringen müsste, noch stärker in den Klimaschutz zu investieren, ja, als sie das tun, oder eben eine Wirtschaftsstruktur anders zu gestalten.
Gut, kommen wir dann mal zu der Lufthansa. Der Konzern, der gilt als gesund in normalen Zeiten, hat derzeit aber wegen der Corona-Krise kein Geschäftsmodell. Wenn der Staat hier einsteigt, um den Konzern zu retten, was ja auch ein Wert an sich für den Staat ist, wenn es einen starken deutschen Luftfahrtkonzern gibt, der ja auch viele Arbeitsplätze bringt, sollte er dann nicht trotzdem auch auf Weichenstellung eben zum Beispiel hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels drängen? Kann er sich diesen Hebel entgehen lassen?
Ich denke, das ist der große Streitpunkt gerade auch in den Verhandlungen mit der Lufthansa. Das sollte er bei dem Volumen wohl tun, in Maßen, also zu stark, denke ich, sollte er sich auch nicht einrichten oder einmischen, muss man sagen. Klimaschutz fördert die Lufthansa oder die Luftfahrt auch, aber das könnte sich schneller tun. Also da müsste man es also bejahen und sagen, ja, also da kann der Staat schon ein bisschen mehr darauf drängen. Ein bisschen zögerlich wäre es, wenn es darum geht, dass der Staat sich dann in die Arbeitnehmerrechtefragen zu stark einmischt. Auch hier wieder Rahmenbedingungen unbedingt. Aber gerade bei der Lufthansa sieht man ja auch, dass die sehr starke Gewerkschaften haben. Das haben wir ja selbst auch bei den vielen Streiks als Fluggäste in den vergangenen Jahren gesehen. Ja. Also da gibt es verschiedene Punkte, wo man wahrscheinlich vorsichtig sein muss, wie man da agiert und dass man nicht nur dem Unternehmen zu starke Vorgaben macht. Ich darf auch nur daran erinnern, dass viele Länder ja sich freuen, wenn sie eigene Flughäfen haben und das ist dann irgendwann ein Geschäft, das wirklich nach hinten losgeht.
Zum Beispiel Stichwort Frankfurt-Hahn ist mal so, das ist ein gutes Beispiel, das einem da sofort einfällt. Also du sagst im Prinzip Vorgaben, Rahmenbedingungen schaffen, ja, gerne auch harte Rahmenbedingungen, aber ansonsten eher lieber raushalten als Staat.
Ja, im Wesentlichen raushalten. Es gibt noch einen Punkt, bei dem ich denke, da müsste der Staat wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr darauf achten. Das ist die Steuerfrage. Da kennen wir ja die steuerausweichenden Unternehmen, also die dann wirklich sich die steuerschonende Möglichkeit suchen, im Ausland eben sich anzusiedeln. Da könnte man ja, wenn man als Staat jetzt Geld gibt, dann sagen, wie haltet ihr es denn damit? Also sozusagen in die steuerliche Gretchenfrage stellen. Das denke ich, das wäre dann schon eine Geschichte, weil das Geld, was der Staat gibt, ist das Geld des Steuerzahlers. Und da kann es nicht sein, dass die Unternehmen am deutschen Steuerzahler vorbei sich dann mogeln und da dem Staat natürlich Einnahmen vorenthalten, die ihm eigentlich zustehen.
Brigitte, vielen Dank.
Sehr gerne, Philipp.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.